Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus Ezekiel 37, ab Vers 1. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem, weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie. Sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinem Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Ja, liebe Geschwister, wer hier mal aufmerksam zuhört, wird gemerkt haben, dass das ein Text ist, den ein lieber Bruder vor ein paar Wochen in der Bibellese vorgetragen hat. Und ich muss gestehen, als er das getan hat, kam es mir so vor, als hätte ich diese Worte noch nie in meinem Leben zuvor gehört. Für mich war das mal wieder ein eindrückliches Beispiel dafür, dass uns das Wort Gottes, die Bibel, immer wieder auch neue Einblicke schenkt, auch wenn wir glauben, dass wir alles vielleicht einmal schon gehört oder gelesen haben. Und an der Stelle, das möchte ich einfach mal auch betonen, bin ich froh und dankbar, dass hier an dieser Stelle auch verschiedene Brüder die Bibellese durchführen. Weil ich glaube, dass wir manchmal auch so ein bisschen scheuklappenartig die Bibel lesen. Und das wird aufgebrochen, wenn mal ein anderer Bruder auch liest und vielleicht den Fokus, den Schwerpunkt nochmal an einer anderen Stelle setzt. Ja? Und hier sehen wir auch, dass Gott uns alle einzigartig und verschieden gemacht hat. Und ich denke, das ist auch ein Geschenk des Herrn, was wir dankbar annehmen dürfen. Die heutige Bibelstelle nun, ich denke, das hat man gehört, beschäftigt sich mit dem Volk Israel. Ja, das Volk Israel, Gottes auserwähltes Volk, welches ja in seiner Geschichte immer wieder auch Höhen und auch Tiefen erlebt hat. Ja, und die aktuelle Situation ist ja gerade die, dass Israel momentan wieder durch ein ganz düsteres Tal schreiten muss. Dieses Volk Israel, Gottes auserwähltes Volk, was in der Geschichte immer wieder auch gehasst wurde. Man versuchte es zu vertilgen. Und gerade wir hier in Deutschland denken natürlich an die Shoah, an den Holocaust der Nationalsozialisten, womit, ich sage jetzt mal, deutscher Gründlichkeit sogar versucht wurde, die Juden ja fabrikmäßig zu verwerten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man verwertete sie, man beutete die Arbeitskraft aus, man schnitt die Haare ab, die wurden anderweitig weiterverwertet, man nahm den Menschen, bevor sie ermordet wurden, die Kleider weg und diese Kleider wurden dann ins Reich, teilweise den Bomben, ausgebombten Menschen zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Juden wurden fabrikmäßig verwertet und am Ende stand oder sollte stehen die letztendgültige Vernichtung des jüdischen Volkes, ja, die sogenannte Endlösung der Judenfrage. Und könnte vielleicht ein bisschen pathetisch formulieren, also alle Furien der Hölle wurden mobilisiert und von der Kette gelassen, um Gottes Volk vom Erdboden zu vertilgen. Und das Faszinierende ist, dass bei all diesen Versuchen Gott letztendlich doch immer wieder seine starke Vaterhand über sein Volk ausgebreitet hat und es auch beschützt hat. Und auch wenn wir das gerade in Deutschland oftmals unter den Teppich kehren oder nicht hören wollen oder so tun, als gäbe es das nicht, ehrlich gesagt frage ich mich manchmal, ob es Naivität ist oder wirklich völlige Ahnungslosigkeit oder aber der böse Wille, es nicht wahrhaben zu wollen. Wenn man Ohren hat und Augen hat, dann kann man es lesen und hören. Ich habe Pars pro Toto, hier einen jordanischen Professor mal möchte ich zitieren, der hat sich im Netz nämlich zu den Juden geäußert, das ist ein relativ aktueller Beitrag. Und er gibt, glaube ich, einen Grundtenor wieder, der bei vielen Menschen vorhanden ist, und zwar ein Grundtenor, der im Lande Israel jetzt nicht die Heimstatt der Juden sieht. Das ist ein Sprachbild, was zurückgeht auf den ersten Zionistenkongress 1897 in Basel. Da träumte man von der Heimstatt der Juden in Israel, in Eretz Israel. Ja, und viele sehen natürlich Israel nicht als Heimstatt der Juden an. Sie sehen auch die Juden nicht als Nachbarn an, sondern als Feind. Und dieser jordanische Professor, ist auch ganz interessant. Ein Professor ist ein gebildeter Mensch, also wir reden hier nicht von einem, der nicht weiß, von was er spricht. Der hat geäußert, und wir können das in hundertfacher Ausführung so finden: Wenn wir morgen Palästina befreien, werden wir dann die jüdischen Synagogen intakt lassen? Nein, wir werden sie ausreißen, zusammen mit ihrem Volk, und sie ins Meer werfen, so Allah will, wird es bald sein. Die Juden ins Meer werfen, ins Meer treiben, das ist die Hoffnung, seit 1948, seit Israel wieder gegründet wurde. Und jetzt sprechen wir mal aus, oder betrachten wir das mal aus Sicht der Bibel. Wenn Gott der Herr dies nicht immer wieder verhindert hätte und immer noch verhindern würde, so können wir sicher sein, dass das Volk der Juden längst vernichtet worden wäre. Wenn wir das Mittelalter anschauen, da waren die Juden die Sündenböcke, zum Beispiel für die ausgebrochene Pest. Manchmal hat man sie in die Stadt geholt, weil man mit ihnen Geschäfte machen wollte. Wenn das nicht mehr passte, hat man sie totgeschlagen oder für die Pest zum Beispiel verantwortlich gemacht. Die Shoah habe ich schon erwähnt, unter dem Nationalsozialismus. Oder wenn wir uns in den heutigen Tagen das Feindbild Israel anschauen, was gerade in der arabischen Welt, wie gesagt, zum Grundtenor vieler, vieler Menschen gehört. Das heißt, das Volk der Juden steht immer mit einem Bein auf einem Todesacker, um ein Bild aus Hesekiel 37 zu übernehmen. Noch einmal, dass das große, das vielleicht unbegreifliche Wunder besteht darin, dass das Volk der Juden bis heute überlebt hat. Und das liegt daran, dass Gott der Herr sein Volk liebt und in unverbrüchlicher Treue auch zu ihm steht und die Feinde immer wieder abwehrt. Und in Sacharja 2, das ist die Stelle, die mir da immer in den Sinn kommt, ihr werdet sie kennen, Sacharja 2, 12, denn so spricht der Herr Zebaoth, nachdem seine Herrlichkeit mich gesandt hat zu den Völkern, die euch berauben. Wer euch antastet, der tastet seinen, also Gottes Augapfel an. Ja, liebe Geschwister, Israel ist des Herrn Augapfel. Und wie wir Menschen unsere Augen schützen, wir versuchen sie zu schützen, da das Sehen so wichtig für uns ist. Ja, so ist auch Gottes Volk für den Herrn so kostbar, dass er es mit ganzer Macht beschützt. Aber das heißt nicht, dass nicht Gottes Volk auch Leid, Tod und Verfolgung erlebt hat und immer noch erlebt und erleben wird. Auch tiefe Niedergeschlagenheit, wovon Hesekiel 37 uns berichtet. Und diese Stelle ist auch, deshalb ist es mir bis heute irgendwie ein Rätsel, dass ich diese Stelle ja vergessen habe. Dass ich sie nicht mehr vor Augen habe, weil eigentlich ist das ja ein so eindringliches Bild, eine apokalyptische Szenerie, in die uns hier der Schreiber führt. Vers 1, des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Was für ein schauriges Bild. Wir haben ein weites Feld, einen Acker voller Skelette. Sie lagen dort verdorrt. Die ehemals lebendigen Menschen lagen verdorrt dort in großer Zahl. Ja, und liebe Geschwister, sie kündeten vom Ende aller Lebewesen hier auf Erden. Wir sind zwar alle geboren, aber wir wissen, dass an einem von Gott festgesetzten Tag wir alle sterben müssen. Ja, das ist der Vanitas-Gedanke, der in der Barockzeit aufgegriffen wurde, nochmal diese Vergänglichkeit und damit verbunden auch das Memento Mori, dieses Gedenke oder denke daran, dass du sterblich bist. Ja. Das ist übrigens die Stelle, die auch ein lieber Bruder hier immer wieder gerne erwähnt, sozusagen dran zu denken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Ja. Ja, und wie in dem Bild werden wir dann einst unserer Seele entkleidet da liegen. nackt, bloß und zerfallen zu Staub, aus dem wir gemacht worden sind. Wie heißt es doch in Prediger 12 so schön? Denn der Staub muss wieder zu der Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Und die Trostlosigkeit und auch die Verzweiflung und die Endgültigkeit dieser Situation, die, ich habe es gerade schon erwähnt, explizit auf das Haus Israel hingedeutet wird, die wird in Vers 11 in der heutigen Bibelstelle in folgende Worte gekleidet: Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Ich habe mal ein bisschen geschaut, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang dieses Zitat stehen könnte. Diese Hoffnungslosigkeit des Volkes, die hatte wohl mit dem babylonischen Exil zu tun. Und in einer Auslegung fand ich da folgende Erklärung zu. Das war die Redensart des Volkes Israel im Exil in Babylon. Nachdem die Mauer zu Jerusalem geschleift, der Tempel gebrandschatzt und ein letzter Tross Jerusalemer Bürger ins Exil verschleppt wurde. Mit diesen Schreckensnachrichten, geschehen im Juli, August 586 vor Christus, sahen sich die Juden, die bereits verschleppten Juden in Babylon konfrontiert, als ein Bote sie im Januar des darauffolgenden Jahres benachrichtigte. Und es wird dann weiter ausgeführt, dass mit dieser Botschaft sozusagen die letzten Hoffnungen des Volkes dahin waren, die letzten Hoffnungen auf einen Fortbestand des Volkes waren zerstört, denn wir haben das ja dann nochmal 70 nach Christus, als der Tempel in Jerusalem wieder zerstört wurde und die Juden in die Diaspora gehen mussten, dass der Tempel weggefallen war. Er war weg. Der Tempel, der ihnen als Ort, wie es hier heißt, der ewigen Offenbarungsquelle Gottes und der Gemeinschaft mit Gott geschenkt worden war, der war nicht mehr. Und von daher war das Volk Israel nun in der furchtbaren Situation, dass sie glaubten, die Hoffnung wäre jetzt weg. Und hier wird weiter ausgeführt, dass gerade auch im Altertum natürlich die Frage war, wenn das geschieht, war dann der eigene Gott der Schwächere. Das heißt, oder hatten sich dann quasi die Götter der anderen als die Stärkeren erwiesen. Und unter diesem Blickwinkel sah es so aus, als wäre der Untergang des jüdischen Volkes besiegelt worden. Und jetzt kommt dieser Hesekiel und der macht den Juden in der Gefangenschaft klar, dass es Gott war, der zunächst einmal sich, wie es hier heißt, zum Feind Israels erhoben hat, beziehungsweise an ihm sein Gericht, am Volk sein Gericht übt für die Sünden, die sie begangen haben. Aber nun, als sich das Volk sozusagen im tiefsten Tal der Tränen befindet, wo sie also sagen, wir können, also alle Hoffnung ist verloren, dann kommt diese Botschaft des Propheten, dass Gott Leben aus den Toten schafft. Hier geht es um das Volk Israel, aber ich glaube, diese Stelle ist deshalb auch so eine faszinierende Stelle, weil es hier ja nicht nur um das Volk Israel geht. Ja, liebe Geschwister, hier geht es um die Hoffnungslosigkeit. Und ich gehe mal davon aus, dass wir alle Stunden, Tage, Wochen vielleicht oder Situationen kennen, wo wir in so einer Hoffnungslosigkeit gefangen sind. Und wir müssen feststellen, auch wenn es hier um das Volk der Juden geht, dass Gott uns doch oftmals auch ins Exil führt. Dass wir körperlich am Ende sind. Dass unsere Hoffnung bisweilen schwindet. Und, ganz wichtig, dass unser so sicher geglaubter Glaube auf eine harte Probe gestellt wird. Oder ist das etwa bei dir und bei mir anders? Ich werde daran erinnert, eine liebe Schwester, deren Vater vor nicht allzu langer Zeit heimgegangen ist, mit Sicherheit ein Kind Gottes, der in seinen letzten Wochen immer wieder Anfechtungen hatte, Anfechtungen. Auch wir kommen in solche Situationen, liebe Geschwister. Und ich glaube, wenn ich das mal so vergleichen darf, es ist so ein bisschen mit uns Christenmenschen wie bei einer Wanderung. Wenn wir auf einer Wanderung sind und die Sonne lieblich scheint und der Weg eben ist, wir haben vielleicht gerade etwas Leckeres gegessen, wir haben was getrunken, die Nacht zuvor haben wir gut geschlafen. Ja, Freunde, da läuft man doch wohlgemute sozusagen seines Weges. Aber, wie sieht's aus, wenn es auf einmal bergan geht? Wenn einen der Hunger plagt? Wenn es vielleicht unaufhörlich regnet und schneit, die Füße nass sind? Vielleicht hat man starke Kopfschmerzen, weil man die Nacht zuvor nicht geschlafen oder kaum geschlafen hat? In so einer Situation zeigt sich, ob man immer noch weiterläuft oder ob man sich in tiefer Hoffnungslosigkeit auf die nasse Wiese setzt und sich dem Schicksal überantwortet. Und ich glaube, dass wie eine solche Wanderung auch das Leben eines Christenmenschen verläuft. Es geht die Berge rauf, es geht sie runter, manchmal scheint die Sonne. Ja, und manchmal klatscht einem auch der Regen ins Gesicht. Und mehr als einmal wird der Christenmensch an einen Punkt kommen, wo er kapitulieren muss. Der Schnee liegt zu hoch, der Regen prasselt zu stark, der Sturm tobt zu wild. Es geht nach menschlichem Ermessen nicht mehr weiter. Mit dem Schnee zu hoch kann ich mich erinnern, vor Jahren, wo wir immer Ostern auf der christlichen Freizeit in der Schweiz waren, war ich mit meinem Freund einmal auch in den Bergen unterwegs und irgendwann stand er bis zum Oberkörper im Schnee und sagte, Pete, ich habe keine Lust mehr, jetzt langt's mir, ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Also, man musste aufgeben, es ging einfach nicht mehr. So ist das manchmal in unserem Leben. Und ich denke, wir alle haben dann vielleicht schon einmal so oder so ähnlich vor uns hingesprochen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Ja, liebe Geschwister, das ist, denke ich, die brutale Realität, mit der wir uns konfrontiert sehen. Das ist das Leben, wie es uns immer und immer wieder begegnet. Doch in diesem Tal des Jammers, in diesen düsteren Klüften schlummert ein Schatz, leuchtet ein Licht empor, welches bei strahlendem Sonnenschein überhaupt nicht sichtbar wäre. Vers 2, und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. Finde ich übrigens ganz interessant, die Antwort hier. Meinst du, die können wieder lebendig werden? Und die Antwort, nicht ja, vielleicht oder wie auch immer, sondern ganz klar, Gott, du wirst es schon wissen, oder du warst es. Aber abgesehen von der Stelle Das Interessante ist, liebe Gemeinde, das Wort Gottes ertönt in dieser Finsternis. Die Toten sollen des Herrn Wort vernehmen. Was für ein Wunder. Was für eine Gnade Gottes. Gott selbst ist es, hier in der Person des Propheten, der in das Totenfeld steigt und die leblosen Gebeine anrührt. Das heißt, in die totale Hoffnungslosigkeit tritt Gott, der Herr selbst, und wendet das Blatt vom Tod zum Leben. Vers 5. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben, lasse Fleisch über euch wachsen, ziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und der Prophet, der tut es. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem, weissage, du Menschenkind, sprich zum Odem. So spricht Gott, der Herr: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Eine Wahnsinnsszene, ja, eine Wahnsinnsszene, die wir hier haben, ein Bild, was uns vor Augen gestellt wird. Die Skelette, die Toten, die da liegen, die so völlig verdorrt und wirklich tot sind, die werden plötzlich lebendig. Das heißt, Gottes Lebensatem besiegt den Tod, schenkt das Leben. Und wie im Garten Eden, könnte man sagen, ist es Gottes Allmacht, Gottes Wahl und Gottes Gnade, die aus totem Gebein ein lebendiges Wesen erschafft. Das heißt, es ist kein Zufall. Es ist auch nicht durch Menschenhand entstanden, sondern es ist des Schöpfers allmächtiger Wille. Und er befiehlt und es geschieht. Wie es in 1. Mose 2,7 heißt: Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und so wie es in 1. Mose Gott selbst war, so ist es in Hesekiel 37 der Prophet, der Gottes Worte weitergibt. Und zwar so, wie der Herr es ihm befohlen hat, und das Wunder geschieht. In Hesekiel wird auch klar, dass wir uns natürlich im Alten Testament befinden und Gottes Handeln sich auf sein Volk Israel bezieht. Ja, Vers 11, und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Hier brauchen wir nicht lange rätseln, was die Stelle meinen könnte. Gott selbst sagt ja, was gemeint ist. Siehe, jetzt sprechen sie. Das ist das, was ich gerade erwähnt habe, die völlige Hoffnungslosigkeit des Hauses Israel. Unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Völlige Hoffnungslosigkeit. Und darum, Weissagung spricht zu ihnen, so spricht Gott, der Herr: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will mit meinen Odem in euch gehen, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Gottes Wirken, Gottes Handeln soll seinem mutlosen Volk Hoffnung geben und ihm klarmachen, dass trotz der Züchtigung Gottes der Herr unverbrüchlich zu seinem Volk stehen wird. Oder auch anders formuliert, die Zurechtweisung Gottes, das Exil, sind Teil der göttlichen Erziehung. Gott erteilt seinem Volk hier eine Lektion, die auch für uns Christen von elementarer Bedeutung ist. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 6, 23, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, es gibt hier eine Verbindung zwischen zwei Dingen. Die Sünde, der Abfall des Menschen, sein sündhaftes Wesen, verurteilen ihn zum Tod. Das heißt, der natürliche Mensch, der muss auf diesem Todesacker enden. Denn, wer schon mal so Totengebeine gesehen hat oder wer auch immer in der Hand hatte, da er von sich aus nicht in der Lage ist, seinem toten Gebein Leben einzuhauchen. Ich war schon mal in so einer Kirche, wo die Gebeine da aufgeschichtet sind. Da könnt ihr noch so viel die anrühren. Zunächst einmal als Mensch kriegt man die nicht mehr zum Leben. Das heißt, das Tun des Menschen, seine Arbeit, sein Werk können ihn niemals aus diesem Tal der Toten hinausführen, sondern seine Gebeine sind in den Augen Gottes verdorrt und ohne Leben. Jetzt gibt es ja bestimmt viele, die das gar nicht erst anerkennen wollen, die das gar nicht hören wollen. Wenn man aber dieses Urteil Gottes als Mensch einmal erkannt hat, so muss man in Hoffnungslosigkeit und Angst versinken und mit Paulus aufrufen, ich elender Mensch, Römer 7, 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ja, liebe Geschwister, und an der Stelle, kommt nun Gott ins Spiel. Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Sieh, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Es ist Gott. Liebe Gemeinde, es ist Gott, der aus unverdienter Gnade heraus den ersten Schritt macht. Ist ja auch ganz logisch, diese toten Gebeine können diesen ersten Schritt ja gar nicht selbst tun. Das heißt, Gott kommt auf den toten Sünder zu. Gott richtet zuerst sein Wort an uns Menschen. Gott ist es, der sein Wort sendet und Gott ist es, der Tote wieder lebendig macht. Und hier befinden wir uns natürlich mitten im Neuen Testament. Hier hören wir die frohe Botschaft. Hier werden wir mit Gottes Gnadenevangelium konfrontiert. Wir alle, liebe Geschwister, sind wie diese Gerippe dort auf dem Feld, durch die der Prophet Hesekiel schreitet, tot in Sünden gefangen, verdorrt und von Gott getrennt. Wir haben das in einer der letzten Predigten schon einmal gehört und wir hören es, denke ich, auch immer wieder. Und es ist wichtig. Es ist die zentrale Frage, ob wir Menschen Gott irgendetwas zu bringen haben. Ob da irgendetwas in uns ist, was, das haben wir gehört, Gott sozusagen im Voraus erkannt hat und deshalb hat er uns erwählt. Da kann man lange drüber streiten, aber eigentlich, glaube ich, ist es in der Bibel doch ganz klar formuliert. Wenn wir nichts zu bringen haben, wenn kein Werk uns Gott näher bringen kann, dann kann es nur Gott sein, der dieses Werk in Gang setzt. Wenn wir so tot sind wie diese Gerippe hier auf diesem Acker, dann sind nicht wir es, die irgendetwas getan haben, irgendein Zeichen ausgesendet haben. Wir sind nicht He Arche, wie es im Altgriechischen heißt, der Anfang, der Ursprung, der liegt nicht in uns begründet. Sondern das Wunder geschieht, Gott selbst tritt ins Leben des Sünders. Im Neuen Testament ist es Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in diese Welt des Todes tritt und über den es in Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. In der letzten Predigt hatte ich das erwähnt, dass also auch die Weisheit und die Erkenntnis auf den Straßen ruft, aber keiner will sie hören. Das Licht scheint in der Finsternis, Jesus ist hier auf Erden gewandelt, man konnte ihn sehen, man konnte ihn hören. Und die meisten wollten nichts mit ihm zu tun haben. Das heißt, die bittere Wahrheit ist, dass dieses tote Gerippe, der tote Mensch, der natürliche Mensch mit dem Licht Gottes, mit Jesus konfrontiert wird. Und das Geschenk, das Licht, Gott nicht haben will. Natürlich ist es so, dass er tot in seinen Sünden ist. Sein Ohr ist nicht bereit für Gottes frohe Botschaft. Aber lieber Freund, das wird keine Ausrede sein im jüngsten Gericht. Wenn du dich für so weise, so selbstständig hältst, welche Entschuldigung hast du dann noch, wenn Gott sagt, du hast mich nicht erkannt? Ja? Wenn du wirklich, wenn dein Geist, wenn dein Wille, wenn alles frei ist, wenn du es hättest tun können, nach eigenem, also so wie du dich darstellst, ja, welche Entschuldigung hast du dann noch? In der Bibel wird es so beschrieben, dass dieser Sohn Gottes, Jesus Christus, aus reiner Gnade und Liebe zu uns Menschen bis in den Tod am Kreuz zu Golgatha geht, um uns von unserem Schicksal zum ewigen Tod verdammt zu sein, zu befreien. Er starb stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz. Sein Tod gibt uns die Möglichkeit, als reingewaschene Sünder vor Gott zu treten. Das ist die frohe Botschaft. Und dennoch, liebe Geschwister, dennoch wollen die meisten Menschen absolut nichts von dieser Botschaft hören. Sie sehen vielleicht das Licht mit ihren Augen, wenn man wir an den Herrn Jesus denken, wie er hier auf Erden gelebt hat. Wir könnten auch das Licht als Gemeinden bezeichnen, die das Wort verkünden. Sie hören vielleicht sogar das Wort, vielleicht sitzen sie sogar in Gottesdiensten, vielleicht hören sie das Wort. Aber sie verstehen es nicht und sie wollen es nicht hören. Und immer wieder stehen wir natürlich jetzt vor der Frage, ja, aber was fangen wir denn jetzt mit einer solchen Botschaft an? Wie sollen wir denn mit der Erkenntnis umgehen, dass so viele nichts vom Evangelium hören wollen, dass sie es ablehnen und bekämpfen? Ich denke, die heutige Bibelstelle gibt uns hierfür ein ganz einfaches Beispiel. Lasst es uns doch machen, wie die Bibel es uns vorgibt. Er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. Wir sollen das Wort Gottes predigen. An einer anderen Stelle heißt es, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Wir sollen es tun. Wohl wissend, dass die vor uns sitzen, zunächst einmal tote Gebeine sind. Wir sollen Gottes Wort verkünden. auch wenn wir zu toten Gebeinen sprechen. Wir sollen es tun, weil Gott es uns geboten hat. Vers 5, so spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Oden in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Wir sollen predigen. Wir sollen verkündigen. Und Gott ist es, der versprochen hat, dass er die toten Gebeine wieder lebendig machen wird. Und wenn Gott etwas verspricht, so wird er es auch halten. Wer bin ich, wer bist du? Die Frage, welche Gebeine er lebendig macht, einige oder viele, das ist doch gar nicht unser Problem. Das ist doch einzig und allein Gottes Entscheidung. Aber wir haben den Auftrag, es zu verkündigen. Das sollen wir tun. Und der Odem, der Gebeine lebendig macht, das ist Gottes Heiliger Geist. Der rührt unsere toten Herzen an. Und diese so von Gottes Heiligem Geist angerührten Herzen, die vermögen dann auch Gottes Gnadentat am Kreuz von Golgatha recht zu erfassen. Und diese Herzen sind es dann auch, die ihre eigene Sündhaftigkeit erkennen. Diese Herzen sind es dann auch, die erkennen, dass sie einen Erlöser, dass sie Jesus brauchen. Diese Herzen zieht es dann hin zum Kreuz. Diese Herzen werden es nicht aus eigener Stärke versuchen. Diese Herzen vertrauen ganz allein auf Gott und seine Stärke. Und ein solches Herz kann dann auch mit Gewissheit die Worte nachsprechen. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern hinauf und bringe euch ins Land Israels. Amen. Ich will noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, dir allein gebührt die Ehre. Du bist es, der tote Herzen anrührt. Du bist es, der seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat. Du bist es, der den Heiligen Geist sendet, der uns in alle Wahrheit führen wird. Du allein bist es, dem alle Ehre gebührt. Dich wollen wir loben, dich wollen wir preisen. In Jesu Namen. Amen.